Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Sabine Konstabel. Herzlich willkommen.
Guten Tag, schön, dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Sie können uns Einblicke geben in eine Welt, in die wir normalerweise gar nicht gucken können. Sie setzen sich seit fast 30 Jahren für den Schutz von Prostituierten ein. Sie haben jetzt über einen so langen Zeitraum sehr gute Einblicke. Wie hat sich denn das Leben für die Prostituierten in dieser Zeit verändert? Lässt sich das in ein paar Sätzen zusammenfassen?
Prostitution war noch nie eine einfache Tätigkeit. Auch als ich angefangen habe und als noch viele deutsche Frauen in der Szene waren, war Prostitution immer eine Entscheidung, eine Krise zu überwinden. Und schon damals war der Ausstieg mitgedacht. Also die Frauen, die eingestiegen sind, sagten, na ja, ich arbeite ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, um eine bestimmte Krise zu überwinden. Und dann höre ich aber wieder auf. Also es war noch nie eine Tätigkeit, die wie ein Beruf auf längere Zeit gedacht war. Und das hat sich aber dann auch nochmal verändert, weil viele der selbstständigeren Frauen ausgestiegen sind aus der Prostitution und stattdessen sind osteuropäische Armutsprostituierte nachgerückt. Und wenn wir heute in ein Bordell gehen, dann finden wir überhaupt keine deutsche Frau mehr, sondern wir finden Frauen aus Rumänien, Bulgarien, aus Ungarn, sehr junge Frauen, Frauen, die nicht davor in der Prostitution gearbeitet haben und die letztendlich nur die Information hatten, geh mal nach Deutschland oder hier in Deutschland ist Prostitution legal, du kriegst Geld und dafür macht der Sexkäufer dann Sex mit dir. Das ist alles, was sie an Informationen haben. Und das ist natürlich extrem fatal, weil diese Frauen innerhalb weniger Wochen hochtraumatisiert sind, weil sie die Situation nicht aushalten, weil sie ganz oft jeden freier Kontakt als Vergewaltigung erleben.
Das heißt also, über diese fast 30 Jahre, die Sie die Prostitution beobachten, ist die Situation schlimmer geworden in Ihrer Zusammenfassung? Ist das so?
Ja, es wird kontinuierlich schlimmer. Es gab eine große Veränderung dann nochmal 2002, als Prostitution weiter liberalisiert wurde. Und dann wurde der Kauf von Frauen zur sexuellen Benutzung in den Markt gestellt und gehandelt, wie Turnschuhe gehandelt werden. Also der Käufer geht dahin, wo er die meiste Leistung zum geringsten Preis bekommt. Und da konnten dann eben Frauen, die so ein professionelleres Verständnis hatten, überhaupt nicht mehr standhalten, weil sie in Konkurrenz standen zu einer 18-jährigen osteuropäischen jungen Frau, die nur eben die Information hatte, naja, ich krieg Geld und der Freier darf dann mit mir machen, eben Sex machen. Was das ist und dass sie da bestimmen kann und dass das eigentlich nicht grenzenlos dann sein sollte, das weiß sie ja gar nicht.
Und deshalb gab es dann vor zwei Jahren, fast auf den Tag genau, ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Am 1. Juli 2017 war das. Welche Vorteile bringt dieses Gesetz?
Naja, also dieses Gesetz entstand erstmal oder die Notwendigkeit, da regulierend in diesen liberalisierten Prostitutionsmarkt einzugreifen, entstand dadurch, dass man gesehen hat, dass die Situation eskaliert. Dass überall Gewalt ist, dass der Menschenhandel zunimmt, dass Zuhälterei eigentlich ein Standard ist, irgendwie, dass Prostitution ganz viel mit Kriminalität und mit Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen zu tun hat. Und dann sagte der Gesetzgeber, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einer Regulierung. Also wir machen Auflagen für Bordelle. Und wir machen Auflagen für Frauen und wir bringen ein bisschen Licht in dieses Geschehen, weil wenn Sie davor gefragt haben, ja, wie viel Prostitution gibt's in Stuttgart, dann gab's Schätzungen oder in Stuttgart in Deutschland von 100.000 bis 400.000. Also es war alles ein einziges riesiges Dunkelfeld.
Wenn wir ganz grundsätzlich mal beginnen, wo darf Prostitution ausgeübt werden?
Jede Kommune beschreibt eine Örtlichkeit, in der Prostitution ausgeübt werden kann. In Stuttgart darf sie im öffentlichen Raum, im Sperrgebiet, nicht ausgeübt werden. wohl aber in genehmigten Bordellen. Also immer eine Kommune entscheidet irgendwie, das ist ein Ort irgendwie, da darf Prostitution ausgeübt werden und das sind Orte, an denen ist es verboten. Das Prostituiertenschutzgesetz wollte ja Licht ins Dunkel bringen und sagte dann irgendwie, es darf nicht überall ein Bordell sein und Bordelle müssen gewisse Standards haben. Da müssen Sicherheitsknöpfe in die Zimmer, weil eben Sexkäufer sehr gewalttätig ist, weil Prostitution ein sehr gewaltvolles Leben für die Frauen bedeutet.
Kameraüberwachung auf den Fluren beispielsweise.
Dient der Sicherheit, sagen die Betreiber der Frauen, dient aber durchaus auch der Kontrolle der Frauen in diesen Bordellen. Dann sagt das Prostituiertenschutzgesetz, die Frauen müssen sich anmelden und es braucht zwei verpflichtende Beratungs- und Informationsgespräche. Einmal über die gesundheitlichen Belange, womit kann ich mich infizieren, was sind die gesundheitlichen Risiken in der Prostitution und die sind gewaltig. Und zum anderen, wo gibt es auch Hilfe und wie ist die Gesetzeslage in Deutschland? Und da ist es dann so, dass die Frauen oft zum ersten Mal hören, dass man hier keinen Zuhälter braucht, dass man das Geld nicht abgeben darf, muss, dass es nicht okay ist, gezwungen zu werden. All diese Informationen, die für viele so selbstverständlich sind, sind für diese Frauen ja total neu und wichtig.
Das klingt doch erstmal ganz gut. Warum sagen Sie dennoch, das Gesetz zeigt nicht die Wirkung, die es haben sollte?
Das Gesetz wurde gemacht, um die Ausbeutung und die Gewalt und den Menschenhandel zu minimieren und einzuschränken, um da zu helfen. Und dieses Ziel erreicht das Gesetz nicht, weil es eben nicht tauglich ist, Menschenhandel zu vermeiden. Wenn man das verhindern möchte, braucht man ganz andere gesetzliche Regelungen. Dann muss man im Strafgesetz was tun und muss der Polizei Mittel geben, überhaupt zugreifen zu können, Zuhälter überwachen und einschränken zu können in ihrer Handlungsfreiheit. Und all das bietet das Prostituiertenschutzgesetz nicht.
Würden Sie denn so weit gehen und sagen, das Prostitutionsschutzgesetz fördert Menschenhandel?
Nein, das Prostituiertenschutzgesetz fördert nicht Menschenhandel. Es minimiert ihn aber auch nicht. Es hat viele positive Elemente für die Frauen. Also diese Beratungsgespräche sind ein ganz, ganz wichtiges Element, dass die Frauen in ihren Bordellzimmern nicht mehr schlafen dürfen, ist ganz wichtig, weil die Frauen eben davor wirklich eingesperrt war in diesen Bordellen. Und der Zuhälter hat dann gesagt, naja, alle 14 Tage darfst du mal einen Tag raus, wenn es dumm lief für eine Frau. Und dass da getrennt wird und dass dann gesagt wird, okay, das Bordell irgendwie ist der Platz, irgendwie da kannst du der Prostitution nachgehen, dann hast du aber auch ein Recht auf Freizeit und auf ein Leben außerhalb der Prostitution. Das ist eine Regelung, die wirklich gut ist. Das Problem ist nur, dass sie nicht umgesetzt wird, weil eben Prostitution ein kriminelles Milieu ist. Und es ist letztendlich nur dadurch zu regulieren oder einzudämmen, indem man kontrolliert und indem man diese Normen, die man beschreibt, auch einfordert und umsetzt.
Ja, und Sie haben dazu eigens einen Verein gegründet, der sich für den Ausstieg aus der Prostitution einsetzt. Ja. Können Sie vielleicht mal beispielhaft erklären, wem haben Sie zuletzt beim Ausstieg verholfen und wie sah das aus?
Das arbeitet bundesweit. Wir haben uns gegründet, weil wir gesehen haben, es gibt ganz, ganz wenig Ausstiegshilfen für Frauen in der Prostitution. Sie sind da alleine gelassen und sie kriegen wenig Unterstützung. Und unser Anliegen war eben, Frauen, die aus diesem System ausbrechen möchten, die aussteigen möchten, die es einfach nicht mehr aushalten und die durch die Prostitution so beschädigt wurden, dass sie wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, die zu unterstützen. Und wir machen das, indem wir zum Beispiel eine Ausstiegswohnung haben und sagen, irgendwie in dem Moment, wo du nicht mehr arbeiten möchtest oder nicht mehr in der Prostitution leben möchtest, kannst du zu uns kommen und hast sofort einen Wohnplatz. Das ist ganz wichtig, weil nämlich die Frauen, die in den Bordellen arbeiten, in Deutschland überhaupt nicht gemeldet sind. Also wenn die aufhören, wenn die nicht mehr vermarktbar sind, wenn die diese horrende Zimmermiete nicht mehr zusammenkriegen, dann sind die auf der Straße und dann haben die gar nichts. Sie sprechen zumeist kein Deutsch, sie haben keine Möglichkeit, zu irgendeiner Behörde zu gehen und um Hilfe zu bitten. Sie können nicht zum Jobcenter gehen und können sagen, na ja, ich möchte jetzt was anderes machen. Und da ist es eben wichtig, diese erste existenzielle Not sofort zu lindern, indem man den Frauen sagt, hier kannst du wohnen und wir finanzieren erstmal den Lebensunterhalt.
Das ist quasi die erste Hilfe. Was kommt aber dann? Weil es geht ja auch darum, ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben von da an aufzubauen. Wie unterstützen Sie das?
Es geht darum, mit diesen Schäden auch umzugehen, die Prostitution verursacht hat. Prostitution ist hochriskant für Psyche und Körper. Also die Wahrscheinlichkeit, da Schaden zu nehmen, auch Schaden, der nicht weg ist, wenn man mit der Prostitution aufhört, ist enorm hoch. Auch damit muss umgegangen werden. Und dann stellt sich die Frage, welche Perspektive hat die Frau? Kann sie ins Heimatland zurück? Dann möchten die Frauen, die das können, möchten das. Weil sie sagen, Deutschland ist ein Land voller Gewalt. Also so viel Gewalt, wie immer hier passiert ist, ich will hier nicht leben. Also ein ganzer Teil möchte tatsächlich zurück. Es gibt aber Frauen, die nicht zurück können, weil diese Zuhälter im Heimatland sind, weil sie da aktiv sind, weil sie vielleicht auch von ihrer Familie gezwungen wurden in die Prostitution. Und die, für die Frauen brauchen wir Perspektiven in Deutschland. Und dann geht es eben darum, irgendeine Erwerbstätigkeit zu finden, mit der sie ihr Leben finanzieren kann, ohne eben wieder in der Prostitution zu sein.
Sie haben das jetzt sehr allgemein beschrieben. Wie sah das denn beim letzten konkreten Fall aus?
Der letzte konkrete Fall ist eine Frau, die angerufen hat und die gesagt hat, irgendwie, ich halte es nicht mehr aus. Ich weine nur noch, irgendwie, ich muss mich permanent übergeben, der Ekel ist so groß, was kann ich tun? Und die konnte nun nicht wieder zurück ins Heimatland, weil eben da die Ausbeuter waren. Und die haben wir dann erstmal in einer Pension untergebracht, haben also die Pensionskosten übernommen und haben dann geschaut, und wie geht's denn weiter? Also wie geht's,
wo ist sie jetzt
psychisch? Sie ist jetzt in einer Wohngruppe und hat die ersten Bewerbungsgespräche. Also sie wird jetzt nach wie vor durch Spenden finanziert. Sie ist in einer anderen Stadt, in einer Einrichtung oder in einer Beratungsstelle, mit der wir kooperieren, macht da die ersten Bewerbungsgespräche und wird in Kürze anfangen zu arbeiten. Und dann kann sie sich selbst unterhalten.
Vielleicht können wir gerade mal drauf gucken, Prostitution. Sie können es mal beschreiben. Was ist es genau?
Prostitution ist Frauenhandel. Also der Sexkäufer geht in eine Prostitutionsstätte und kauft sich dort eine Frau zur sexuellen Benutzung. Prostitution ist keine Dienstleistung. Wäre Prostitution eine Dienstleistung wie Haare waschen, wie Füße pflegen, wie andere Dienstleistungen, die wir haben, dann könnte die jeder ausführen. Also dann wäre es eine Technik, die könnte man lernen und dann könnten Männer das machen und dann könnten Menschen jedes Alters das machen. Das ist Prostitution nicht.
Wobei
Prostitution ist der Kauf durch einen Mann, einer Frau zur sexuellen Benutzung.
Wenn ich Sie gerade unterbrechen darf, die Bordelle werben ja ganz anders damit. Die schreiben ja auch schon auf ihren Internetseiten, da habe ich gestern recherchiert, ja, dass die Damen dort Dienstleisterinnen seien.
Ja, genau. Das hat auch das Paradise hier in Stuttgart irgendwie. Das war ja, da waren die Betreiber ja in jeder Talkshow unterwegs und haben was erzählt.
Der Betreiber wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt
wegen schwerem Menschenhandel. Hat was erzählt irgendwie von freiwilliger, transparenter Prostitution. Das ist es nicht. Das ist eine Werbestrategie derer irgendwie, die Bordelle haben und die mit den Frauen Geld verdienen. Die Situation der Frauen ist eine völlig andere. Die werden gekauft, die werden als Ware gehandelt. Die sind in den Markt gesetzt, wie eben andere Güter, die konsumiert werden. Prostitution ist letztendlich, ist es der Konsum von Frauen durch Männer. Es ist Gewalt, hat nichts eigentlich mit Sexualität zu tun, weil Sexualität ja immer auf Augenhöhe passiert. Das sind so zwei die sich treffen, um Gefühle auszutauschen, um Sexualität miteinander zu leben. Die Prostituierte lebt aber nicht ihre Sexualität mit dem Sexkäufer, sondern sie stellt ihren Körper zur Verfügung.
Dann könnte man ja wieder sagen, es ist eine Dienstleistung, da sie ja nur den Körper zur Verfügung stellt, wenn man so unterscheiden
würde. Das wäre eine Handlung, eine Dienstleistung. Aber ein Mensch kann nicht gleichzeitig eine Dienstleistung sein. Also der Freier kauft sich eine Frau zur sexuellen Benutzung. Er behandelt sie wie ein Objekt, wie eine Ware. Und so werden die Frauen in diesem System Prostitution ja auch gehandelt. Das hat nichts mit Dienstleistung zu tun. Das hat auch nichts mit Arbeit zu tun. Das ist ein Ausdruck von Gewalt. Und es ist überwiegend Gewalt gegen Frauen. Es ist gelebter Frauenhass. Und wenn Sie sich jetzt, was finden wir ganz wichtig, da einfach mal auf diesen Sexkäufer zu schauen. Was sind das denn für Männer, die ins Bordell gehen und die sich eine Frau zur sexuellen Benutzung kaufen? Was macht es mit denen? Was macht es mit jungen Männern? Und was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn wir so etwas liberalisieren und zulassen?
Wo Sie die Männer gerade ansprechen, männliche Prostituierte gibt es doch auch.
Ja.
Wie viele?
Da gibt es nur Schätzungen. Man weiß nicht, genauso wenig wie man übrigens auch weiß, wie viele Frauen in der Prostitution leben. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass die Frauen sich anmelden müssen und die Männer. Also man wird es vielleicht in ein paar Jahren eher einschätzen können, wenn so ein bisschen Licht ins Dunkel ist.
Aktuelle Zahlen belaufen sich auf 200.000 und man sagt, 10.000 hätten sich registriert.
Das sind alles Schätzungen, da man ja nicht weiß, wie viele Frauen in der Prostitution sind. Und je nachdem, wohin Sie schauen, finden Sie dann ganz unterschiedliche Schätzungen. Der Anteil der Männer in der Prostitution liegt bei 5%, würde ich schätzen.
Es gibt Vorschläge von Finanzexperten, dass es Razzien der Polizei in Zusammenarbeit mit den Steuerfahndern geben sollte. Was sagen Sie mit Ihrer Erfahrung? Wären das Möglichkeiten, die Freier und Bordelle zu schwächen?
Jeder Eingriff, ne, jede Razzia hat natürlich dann diese große Chance, da tatsächlich irgendwie Opfer von Menschenhandel zu befreien. Also das ist schon sehr wichtig. Es ist ein kriminelles Milieu und je mehr kontrolliert wird, umso besser. Das System darf einfach nicht in Ruhe gelassen werden, sondern da muss immer von außen ein Eingriff sein und es muss klargestellt werden, hier gibt es Gesetze, an die muss man sich halten, es gibt Spielregeln, an die muss man sich halten. Von daher ist mehr Kontrolle natürlich wichtig. Nur damit diese Kontrolle dann auch wirksam werden kann, brauchen die Kontrollierenden, eben die Polizei in erster Linie, ein Handwerkszeug. Also die brauchen Gesetze, aufgrund derer sie tatsächlich dann ermitteln können. Wenn man ihnen das nicht gibt, dann wird es schwierig. Im Moment ist es so, dass die Polizei darauf angewiesen ist, dass eine Frau eine Aussage macht. Und angesichts irgendwie diesem großen Druck, unter dem die Frauen stehen, und dieser große Zwang, ist eine Aussage da eben kaum zu erwarten.
Ja, die Frauen werden ja auch oft mit Angst bearbeitet, dass sie da natürlich dann sich nicht trauen. Aber beispielsweise 4 Millionen Euro hatte ein Bordellchef in Emmerich hinterzogen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dort anzusetzen, wenn man die Frauen eben nicht zu Aussagen bekommt, die Steuerfahndung?
Es ist sinnvoll, an jeder Seite anzusetzen, überall anzusetzen, um da einzugreifen. Aber am wichtigsten wäre, an der Struktur anzusetzen, dem Prostitutionsgewerbe dem legalen Boden zu entziehen. Wir sind diejenigen, die die Regelung haben. Bei uns ist es legal, sich eine Frau zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Daran zu gehen, da nachzudenken und zu einer Entscheidung zu kommen, dass es in Deutschland eben nicht legal sein darf, sich einen Menschen zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Ganz egal, wie arm der ist, ganz egal, aus welchem Land er kommt, ganz egal, ob er dazu zustimmt oder nicht.
Es gibt ja andere Länder, die das gemacht haben. Schweden wird da immer als positives Beispiel erwähnt. Dort hat die Straßenprostitution um die Hälfte abgenommen. Aber Escort-Anzeigen im Internet sind beispielsweise von 300 Anzeigen auf 7.000 hochgegangen. Hat sich da das Problem vielleicht nur verlagert?
Nein, Das Problem hat sich da sehr verbessert, weil eben die Länder, die ein Sexkaufverbot haben, die also sagen, der Kauf einer Frau zur sexuellen Benutzung ist strafbar, nicht die Prostitution ist strafbar, auch nicht die Frau wird bestraft, sondern nur der Nachfrage. Die haben es eben geschafft, nicht mehr ein Zielland für Menschenhändler zu werden. Und das ist der allergrößte Profit, weil es eben weniger wird. Und dass sich dann, wie jede Handlung, dass die dann trotzdem irgendwo stattfindet, ist klar. Wir haben Gesetze gegen Diebstahl, trotzdem wird gestohlen. Wir kämen jetzt nicht auf die Idee, weil ja trotzdem gestohlen wird, dieses Gesetz zu streichen. Das ist klar. Aber es ist nicht mehr das Zielland für Menschenhändler. Und die junge Generation in diesen Ländern wächst auf in einem Bewusstsein, dass man sich in anderen Menschen nicht kaufen kann, sondern dass, wenn man Sex leben möchte, dass man das auf Augenhöhe macht.
Mir kommen auch Fragen der SWR1-Hörer rein, beispielsweise aus Karlsruhe von Markus, und sagt, ich verfolge die interessante Sendung, aber um das Thema umfänglich zu behandeln, fehlt mir bisher die Frage nach den Gründen der Prostitution, was dann ja direkt uns Männer anspreche. Vielleicht machen Sie die Gründe nochmal ganz klar.
In der Prostitution wird männliche Sexualität gelebt, ohne dass die Notwendigkeit besteht, das auf Augenhöhe zu machen. Es ist ein Onanieren am lebenden Objekt. Es ist nicht notwendig, erst zu sprechen. Es ist nicht notwendig, dass eine wirkliche Verbindung da ist. Es ist ein Ausleben von Sexualität, die völlig abgekoppelt ist vom Gegenüber. Also das Begehren der Frau spielt keine Rolle, die Lust der Frau spielt keine Rolle, das Leid der Frau spielt keine Rolle. Es ist einfach ein Konsum. Frauen werden konsumiert. Und das, glaube ich, ist das Problem.
Es ist ein Trieb, es ist etwas Archaisches. Wo kommt das her?
Es ist gelebter Egoismus und es ist gelebter Frauenhass. Also wir haben sehr viele Triebe und Bedürfnisse und entscheiden uns in jeder Stunde unseres Lebens, leben wir das aus irgendwie oder leben wir das eben nicht aus? Es ist eine Anspruchshaltung. Also offensichtlich haben Sexkäufer das Gefühl, sie hätten das Recht, sich eine Frau zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Und auch warum die ihren Körper zur Verfügung stellt, das interessiert ihn nicht. Weil er legt 30 Euro auf den Tisch und sagt, damit habe ich das bezahlt. Und ob da jetzt ein Zuhälter im Hintergrund ist oder ob die Frau aus pure Not da ist, ob die am liebsten aussteigen würde, ob es ihr ganz schrecklich geht, das interessiert ihn gar nicht. Er kauft sich frei von all dieser Verantwortung, was er mit dem anderen Menschen macht, indem er 30 Euro auf den Tisch legt.
Sie haben aufgrund Ihrer Erfahrung vermutlich auch noch den weiteren Blick dahin. Warum hat dieser Markt so eine große Chance? Weil diese Beziehungen dann zu Hause nicht richtig ausgelebt werden können, weil die Männer etwas anderes erfahren wollen, was sie in einer eigenen privaten Sexualität erleben?
Also Männer in der Prostitution, also die sich Frauen zur sexuellen Benutzung kaufen, die schädigen sich natürlich selbst, weil sie eben Sexualität leben, ohne dabei empathisch zu sein. Es ist das Gegenteil von Empathie. Wir bräuchten in unserer Gesellschaft viel mehr Empathie, viel mehr darauf achten, irgendwie, wie geht es auch dem anderen Menschen und mein Verhalten damit in Beziehung zu bringen. Und ein Mann, der Sexualität lebt, bei einer Frau, die ihm kein Begehren widerspiegelt, die keine Lust zeigt, von der er weiß, sie wird hierher gezwungen, der tut sich da selbst auch großen Schaden an, weil mit diesem Erlebnis geht er ja zurück in seine Beziehung und dann braucht er aber die Fertigkeiten, auf Augenhöhe mit Menschen zu kommunizieren. Er muss sich attraktiv machen. Es geht darum, eine wirkliche Verbindung einzugehen. All das lernt er im Bordell nicht und lebt er im Bordell nicht.
Wäre denn eine empathische sexuelle Dienstleistung vorstellbar?
Da steht das Geld dazwischen. Zwei Menschen, die miteinander Sex haben möchten, die brauchen dazu keinen Geldtausch. Also da muss nicht der eine den anderen kaufen. Und in dem Moment, wo eine Sache eingekauft wird, bedeutet das, Lust und Begehren oder Freiwilligkeit reicht da nicht aus. Das ist ein Handel. Wenn dass Sexualität, gelebte Sexualität auf Augenhöhe wäre, dann wäre da kein Handel notwendig. Jeder Mann, der ins Bordell geht, hat auch die Möglichkeit, außerhalb in normalen Beziehungen eine Frau zu finden, eine Gefährtin zu finden, vielleicht auch nur eine Sexpartnerin zu finden und mit der seine Sexualität zu leben. Das geht ja, aber dann muss er sich eben Mühe geben.
Es gab vor einer ganzen Weile eine viel diskutierte Reportage im ZDF. Da ging es um eine Sexualbegleiterin, die eben sexuelle Dienste für Behinderte anbietet. Und es wurde viel diskutiert mit der Fragestellung, ist es nur ein Tabu oder gar Missbrauch? Sie kennen diese Diskussion. Wie stehen Sie dazu?
Ich denke, dass es kein Recht auf diese Art von Sexualität gibt. Ich kann diese Bedürfnisse verstehen und ich glaube auch, dass das manchmal fair ablaufen kann. Aber zwischen dem Behinderten und der Prostituierten. Ich glaube aber nicht, dass man das verallgemeinern kann. Und da Prostitution ein derart großer und krimineller Markt ist, ist es einfach so, dass man da eine Entscheidung treffen muss. Also man kann nicht irgendwie, weil es an den Rändern dieses Prostitutionsmarkts vielleicht vertretbare Bedürfnisse gibt, sagen, man lässt diesen Markt trotzdem legalisiert, obwohl man weiß, dass in diesem Markt so viele Menschen verletzt werden, dass es so traumatisierend ist für so viele Frauen. Und dann ist es einfach so, dass man manche Sachen nicht leben kann zugunsten anderer. Also es gibt nicht das Recht, sich eine Frau zur sexuellen Benutzung zu kaufen. Nicht für alte Männer, nicht für junge, nicht für hässliche, nicht für dicke, nicht für dünne, auch nicht für Behinderte. Dieses Recht gibt es nicht.
Wenn wir dennoch kurz bei diesem Randbereich bleiben, diese Sexualbegleiterin sagte, sie leiste eine sehr sinnvolle Arbeit. Sehen Sie das anders?
Das sehe ich anders. Das sehe ich anders, weil dieser Markt, weil ich diesen Markt sehe und weil ich all diejenigen sehe, die sich an uns wenden, weil ich an die Frauen denke, die sagen, ich will da raus und die nicht raus können, weil ich sehe, dass es so wenig Ausstiegshilfen gibt in diesem Land und dass dieses Leid der Frauen in der Prostitution so, so groß ist. Nein, es ist nicht sinnvoll, Prostitution in irgendeiner Weise zu liberalisieren. Prostitution ist eine Menschenrechtsverletzung. Und solange die bei uns so viele Menschen noch verletzt und so viele Menschen Schaden nehmen durch die Prostitution, kann ich sie einfach nicht schön färben.
Aber damit sprechen Sie natürlich dieser Sexualbegleiterin auch ihre Selbstbestimmung in der Sexualität und in ihren Dienstleistungen ab.
Ja, das ist richtig. Das ist in einer sozialen Gesellschaft so, dass nicht jeder Mensch seine Sachen oder seine Bedürfnisse und seine Freiheit zur Gänze ausleben kann. Jede Geschwindigkeitsbegrenzung ist eine Einschränkung meiner Freiheit, eben schneller zu fahren. Wir haben permanent Beschränkungen, da wo wir sagen, wir brauchen sie. Und da wird die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt, weil es dem Ganzen nützt. Und es würde unserer Gesellschaft eben gut tun, da die Rechte und die Freiheiten einzuschränken, weil wir dann irgendwann in einer Gesellschaft leben, in der es eben nicht mehr legal ist, sich einen Menschen zur sexuellen Benutzung zu kaufen.
Sie haben zum Schutz von Prostituierten den Verein Sisters gegründet. Was, sagen Sie, haben Sie mit diesem Verein erreichen können? Worauf sind Sie stolz?
Wir haben vielen Frauen den Ausstieg ermöglicht. Und das war unser Ziel. Also wir möchten einen Ausstieg aus der Prostitution. Zum einen den Frauen helfen, aus der Prostitution auszusteigen, zum anderen aber auch deutlich zu machen, was Prostitution in dieser Gesellschaft ist. Also wir möchten auch, dass Deutschland aussteigt aus der Prostitution, weil es eben so menschenverachtend und so gewaltvoll ist. Wir haben sehr viel Unterstützung gewonnen. Und wir haben ja als kleine Gruppe angefangen und haben jetzt irgendwie mit dieser Kampagne Rotlicht aus, also eine Kampagne, die von Kommunen in Kommunen dann auch umgesetzt wird, wo so große Plakate sind, die eben deutlich auf das Thema aufmerksam machen und die Diskussion in der Stadt anregen. Da haben wir viel Unterstützung bekommen. Große Organisationen sind da auf unserer Seite. Das ist eine Aktion, die wir mit dem Landesfrauenrat Baden-Württemberg zusammen machen. Dann haben wir in den sozialen Medien, da gibt's diesen Hashtag, ich bin kein Freier, weil es eben auch so viele Menschen gibt oder Männer gibt eben, die sagen, Prostitution kommt für mich nicht in Frage. Und auch die brauchen eine Stimme oder müssen hörbar werden, weil das ist eigentlich die Mehrheit der Männer. Und das, auch da steigt die Zahl der Unterstützer. Und wir sind natürlich permanent unterwegs, weil wir für unsere Arbeit Geld brauchen. Also eine Frau kann nur aus der Prostitution aussteigen, wenn wir die finanziellen Mittel haben, die Unterkunft zu zahlen und erstmal ihren Lebensunterhalt zu zahlen. Und dafür sind wir permanent unterwegs und sammeln Geld.
Wie sehen Sie denn die Chancen für Ihr Ziel, die Prostitution zu verbieten?
Wir wollen ja nicht Prostitution verbieten, sondern wir wollen den Sexkauf verbieten. Das ist schon etwas anderes. Und wir werden dieses Ziel erreichen. Das ist völlig klar, weil auch die Länder um uns herum ja sagen, wir machen da nicht mit und bei uns wird die Menschenwürde hochgehalten und bei uns, wir lassen das nicht zu, dass Männer sich Frauen zur sexuellen Benutzung kaufen. Und wir wollen die Gleichberechtigung weiter treiben. Man kann nicht sagen, man arbeitet gleichzeitig für die Gleichberechtigung der Geschlechter und dann kann eins ein anderes irgendwie aber kaufen. Das ist kontraproduktiv. Und von daher wird natürlich der Druck größer, der von Europa kommt, und der Widerstand im eigenen Land gegen dieses Unrechtssystem, der wächst ja auch.
Sie erleben in Ihrer Arbeit, den Sexkauf zu verbieten, aber vermutlich auch sehr viel Widerstand. Was gibt Ihnen da Kraft, was gibt Ihnen Halt, diese vermutlich auch sehr anstrengende Arbeit leisten zu können?
Ich sehe die Frauen, die den Ausstieg schaffen. Ich sehe, wie glücklich sie sind, wenn sie die Möglichkeit haben, in Freiheit zu leben. Das treibt mich an. Und ich sehe ja gleichzeitig diese große Not der Frauen. Ich sehe diese Gewalt in diesem Unrechtssystem und ich finde, da hat man gar keine Wahl. Also man muss sich da engagieren. Das ist einfach eine Notwendigkeit. Prostitution ist legalisierte Sklaverei. Und da nicht aufzustehen und nicht dagegen zu kämpfen, finde ich fatal. Da erwarte ich einfach mehr.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SR1 Leute, Sabine Konstabel.
Dankeschön.
Eins gehört.